Das Dossier.
Anne Mücke zu Gast. Hallo zurück.
Hallo, hallo.
DD64, das ist der zweite Themenkomplex, den wir besprechen wollen. Und da geht es erstmal um deine Mutter, die war nämlich ganz am Anfang dabei. Erzähl mal.
Genau, meine Mutter, also Deutschlandtreffen 64 ist es ja ausgesprochen, ne? Das sollte so eine Jugendsendung nur für das Deutschlandtreffen für die paar Tage sein. Und meine Mutter war da relativ neu, junge Journalistin. Mein Vater hatte sie aus Weimar entführt, 61. Und sie landete dann sozusagen in dieser Redaktion. Gibt es ein wunderschönes Foto von ihr, wie sie rauchend da mit den anderen zusammen im FDJ-Hemd da sitzt und mit Telefon und Schreibmaschine und so. Und diese Sendung zum Laufen bringt. Ja, sie ist dann zu Radio DDR1, so wie mein Vater auch, hatte dann später mit DD64 nichts zu tun. Aber ja, sie gehörte zur ersten Garde dazu.
Ist auf jeden Fall schön. Und erzähl mal auch über deinen Vater. Was hat der denn für Sendungen gemacht?
Mein Vater, Dr. Udo Krause, der war Journalist und auch Jurist. Der hatte dann sogar einen Doktor noch gemacht. Und er hat eine Sendung gehabt, die nannte sich Nicht nur eine Akte, aus dem Gerichtssaal berichtet. Damals durfte man nämlich noch Aufnahmen machen im Gerichtssaal, also zumindest Tonaufnahmen, Originalaufnahmen. Und hat eben über, naja, True Crime letztendlich, ne, ein True Crime-Format. Und er durfte eben auch, sag ich mal, über solche Fälle berichten, die in der DDR eigentlich nicht offiziell behandelt wurden. Also da ging es schon auch mal um Asozialität oder um Kindsmord oder so. Also all die Sachen, die es offiziell in einem sozialistischen Land nicht geben sollte. Das durfte er schon ab und zu mal machen. Und er war ein enger Mitarbeiter von Friedrich Karl Kaul. Professor Friedrich Karl Kaul hat viele Nazi-Prozesse in der Bundesrepublik und auch in der DDR begleitet. Da war Kaul ja sozusagen auf beiden Seiten so der Sonderbevollmächtigte dafür. Und ja, hatte dann auch eine Rechtsberatungssendung, also wenn Sie mich fragen, und sollte eigentlich dann auch der Nachfolger von Kaul zumindest beim Rundfunk werden. Also es war so eine Rechtsberatungssendung, das gab es im Fernsehen, also wenn Sie mich fragen, hieß die, glaube ich, da wurde es dann der, ich glaube, Wolf hieß er. Und mein Vater sollte es beim Radio werden, aber der neue Komiteechef schätzte es nicht, dass mein Vater zwar auf der einen Seite ein sehr überzeugter und guter Genosse und Sozialist war, aber sein Gefühl für Gerechtigkeit, sein Rechtsempfinden, das war stärker. Und er hat dann teilweise auch Leute aus dem Rundfunk gegen die Komiteeleitung vertreten, wenn es um so arbeitsgerichtliche Fragen ging. Und ich habe irgendwann dann mal auch die Stasi-Akten meines Vaters einsehen können und war unglaublich stolz auf ihn. Also erstmal hat er die Anfragen, ob er selber da mitmachen möchte, irgendwie ganz gut abgewehrt. Also er war es nicht, er war nie IM, obwohl er eben auch im Westen unterwegs war. Und es wird ihm dort angekreidet von anderen IMs, die ihn offensichtlich überwacht haben, dass er eben gegen sozusagen seine Parteileitung teilweise Leute vertritt und gesagt hat, ja, also nur weil das MFS jemanden für nicht tauglich hält, heißt es nicht, dass wir ihn nicht anstellen. Das sind arbeitsrechtliche Fragen, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Das muss man sich mal überlegen, das war echt mutig. Und die Strafe dafür war, dass ihm dann dieser Karriereschritt, den konnte er dann nicht mehr machen, hat er auch sehr drunter gelitten. Und er ist aber schon 1988 gestorben, also er hat die Wende gar nicht mehr miterlebt. Er ist ziemlich jung an einem Gehirntumor gestorben.
Ja. Dieses Thema auch mit Gerichtssendungen, da erinnere ich mich, das bringe ich bei DDR1 eben auch ein, anhand von Originalsendungen, gibt es ja Originalmitschnitte zum Teil auch, weil da die Probleme durchaus verhandelt wurden. Man sagt uns ja oft nach, das war alles Propaganda oder so, aber es gab auch im Jugendfernsehen hautnah eine Talkshow, wo, glaube ich, sogar über Reise erzählt wurde, und da erinnere ich mich an einen Jugendlichen, der wollte in die CSSR auswandern, also der wollte zumindest aus der DDR, also selbst das Thema war da vorsichtig möglich, also wer uns da geschlossene Propaganda vorwirft, der liegt da auf jeden Fall falsch. Wie prägte dich das? War ja dann bestimmt ein wenig linientreu im Haushalt, durftest du zum Beispiel ganz normal Westradio hören?
Naja, es war so ein bisschen Doppelmoral. Also mein Vater, der erzählte uns mal, meinem Bruder, der ist ja ein bisschen älter als ich, und mir, also er muss Westfernsehen gucken, um eben sich zu informieren. Ne? Der hat natürlich immer die Tagesschau geguckt nach der aktuellen Kamera und wenn er da nicht schon geschlafen hat, dann der schlief gern vom Fernseher ein. Und sonntags natürlich den internationalen Frühshoppen, das war ein Muss. Wir haben mehr oder weniger ein bisschen heimlich Westfernsehen und Westradio, aber ganz ehrlich, wann waren denn unsere Eltern zu Hause? Die haben das doch gar nicht mitbekommen. Die waren arbeiten den ganzen Tag. Wir haben doch gemacht, was wir wollten. Ja, das war so ein bisschen, mein Vater hatte, glaube ich, einfach ein bisschen Bedenken. Ich denke im Nachhinein, er wollte uns auch schützen, weil er im Unterschied zu meiner Mutter, doch er war ja auch 8 Jahre älter, 32 geboren, er hat ganz genau mitbekommen, was in den Stalinismuszeiten abgegangen ist, auch in der DDR und wusste natürlich, dass wer den Kopf zu weit oben rausstreckt, da ganz schön eins rüberbekommen könnte. Ich kann ihn ja nicht mehr fragen, aber ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen Schutz war, weil an und für sich wurde bei uns zu Hause schon auch sehr kritisch diskutiert. Mein Vater war ja Halbjude und hat diese Anti-Israel-Schiene der DDR und auch seiner Genossen eben nicht mitgetragen. Hat gesagt, also hat sich da oft, da gab es heiße Diskussionen, ne? Wenn dann die Freunde, meistens Arbeitskollegen auch, damals war man ja unter Kollegen auch wirklich sehr gut befreundet. Das versteht man ja in Westdeutschland bisher auch nicht so richtig, dass das nicht nur strategische Freundschaften sind, sondern wirklich echte. Aber die haben sich da ganz schön die Köpfe heiß diskutiert und ich habe viel zu Hause mitbekommen. Wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass unsere Eltern jetzt wahrscheinlich nicht erfreut gewesen wären. Und wenn sie dann kamen, haben mein Bruder und ich schnell umgeschaltet zur Sicherheit. Aber andererseits, also so dogmatisch habe ich das eigentlich nicht erlebt. Nee.
Also ich habe immer beides gehört. Und ich hatte einen Großvater, der war stellvertretender Betriebsleiter bei einem großen Kombinat. Und auch nur stellvertretender, weil er nicht in der Partei war. Also war da auch eher ein kritischer. Er hat aber immer gesagt, du musst beides hören, um das Gesamte zu sehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch voraus haben. Weil ich kann mich eigentlich nur an sehr, sehr wenig Leute erinnern, die bewusst nur Westen gehört haben. Also auch Jugendradio TT64 hat ja dann mit Electronics oder so gerade diese wilden Heavy-Metal-Sendungen die entsprechenden Fangruppen eingefangen. Weil sowas gab es ja im Westen auch nicht. Spezialsendungen, wo die neue Platte von Lou Reed vorgestellt hatte, vielleicht mal Deutschlandfunk oder so. Aber das war schon ziemlich gutes Zeug. Du hast dann Journalismus studiert. Wie bist du da reingerutscht selbst?
Ja, also wie gesagt, meine Eltern, ich fand es natürlich toll, was die gemacht haben. Das hat mir schon gefallen. Ich weiß, als Kind war ich immer völlig baff, diese eine Rechtsberatungssendung meines Vaters, die kam Sonntagabend um 6, glaube ich, oder so. Und dann saßen wir meistens am Abendbrotstisch und ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass mein Vater mir gegenüber saß und gleichzeitig aber im Radio in der Küche irgendwas erzählte. Dachte, was ist denn das? Das ist ja völlig verrückt. Und ja, der Wunsch, Deutsch war mein Lieblingsfach und so, also da war der Wunsch relativ schnell da, in den Journalismus einzusteigen. Allerdings war für mich auch immer klar, wenn, dann nur zu DT64. Ne? Also das war ja so ein gesplittetes Programm zwischen Berliner Rundfunk und Stimme der DDR. Bei Stimme hieß das Hallo. Und bei Berliner Rundfunk DT64. Und dann so, ich glaube so 85 war das, dann wurde das ja zusammengeschaltet und dann wurde es immer weiter ausgeweitet, ne? Von ein paar Stunden auf immer mehr, 20 Stunden zum Schluss 24 Stunden. Und die haben so geiles Zeug gemacht, in jeder Hinsicht, sowohl in der Wortabteilung als auch in der Musikabteilung. Und die Leute, ich kannte die ja, ich bin ja da immer rumgesprungen und so, ich dachte, da will ich hin, da will ich Journalismus machen, das ist cool. Und hab dann, ja, mir gesagt, gut, du musst dann, klar, bist ja gut in der Schule, musst halt zusehen, dass du irgendwie dieses Volontariat bekommst, weil zu DDR-Zeiten war es ja so, du hast erstes Volontariat gemacht ein Jahr lang und bist dann zum Studium gegangen, was zwei Seiten hatte. Natürlich wollten sie in dem Jahr Volontariat rauskriegen, wie linientreu du bist. Auf der anderen Seite war es aber wirklich auch so, du bist erstmal in die Praxis rein und hast dann, also es gab ja auch Leute, die sich dann als untauglich erwiesen haben oder gesagt haben, nee, ist jetzt doch nicht meins, ne? Ja, und das habe ich dann auch durchgezogen, also mein Abitur gemacht, 88, da, also eine Woche nach meiner letzten Prüfung starb mein Vater, was natürlich ein sehr schwerer Schlag war. Und habe dann das Volontariat gemacht, durfte aber nicht zu DT64. Eigentlich hatten sie mir das zugesagt und haben es mir dann in letzter Sekunde abgesagt, weil bei DT64 gab es ja dann so unschöne Ereignisse wie die Moderation von Silke Hasselmann, oh, schaut mal hoch, ein Sputnik ist abgestürzt,
ja,
als der Digest verboten wurde. Oder als man in diesen Sendungen mit, wie hieß er, der Maas, der Psychologe.
Ja, der heute auch noch im alternativen Bereich manchmal Hände auflegt, komme ich jetzt auch nicht drauf.
Mats. Mats, ja. Der hatte so Gesprächssendungen und da hatten sie zum Beispiel auch mit Skinheads gesprochen. Die Sendung wurde dann nie ausgestrahlt, aber da gab es eben viel Wirbel, viel Aufruhr. Und da hieß es, naja, also DD64 ist zu unsicher für eine junge Volontärin. Und ich musste dann zu Radio Berlin International, RBI, in die deutsche Redaktion, was aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir waren da viele junge Leute. Ich glaube, wir waren mehr junge Leute als bei DD64. Ja. Die waren da schon ein bisschen angegraut zu dem Zeitpunkt. Und und dann bin ich zum Studium nach Leipzig gekommen im Herbst 89. Was hätte es Besseres geben können? Und bin von Anfang an bei den Montagsdemos dabei gewesen, weil ich dachte, ey, hier passiert was, ich bin Journalistin. Die meisten meiner Kommilitonen haben das sich leider irgendwie nicht so richtig getraut. Und bin dann in diese Wendezeiten, habe das dann dort erlebt, Studentenrat mitgegründet und so. Und dann habe ich aber Ende 90 gedacht, okay, also ich habe irgendwie jetzt keinen Bock mehr hier in Leipzig weiterzumachen. Wir wurden ja abgewickelt und wieder aufgewickelt. Und statt des NDs musste man auf einmal über die Münchner Abendzeitung. Und dachte ich, oh nee, der Sprung ist mir zu groß. Und habe immer schon für DD64 auch berichtet sozusagen aus Leipzig. Und habe dann gesagt, Mensch, ich gehe jetzt nach Berlin zurück. Und das Semester bewerbe mich an der Humboldt-Uni für Theaterwissenschaft. Das ging noch am ehesten in die Richtung. Halbes Jahr Zeit, kann ich bei euch was machen. Ne? Und dann sagte Schiwak, also freie Mitarbeit geht ja hier noch nicht, ist ja noch DDR. Ich kann hier nur am Ende des Monats irgendwie so einen Umschlag mit ein paar Scheinen in die Hand drücken. Ist das für dich okay? Ja, klar, mache ich. Und dann habe ich dann ein halbes Jahr bei DD64 in der Nachmittagsredaktion vom Lockruf gearbeitet. Und das war auch eine richtig gute Zeit.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich wollte auch zu DT64. Ich war so Nachwuchsmoderator schon. Ich bin ja etwas jünger, 71 geboren und hatte aber auch schon erste Kontakte. Ich habe so Leistungsschauen mal moderiert in Erfurt und da saßen die ganzen DT64-Leute. Ich weiß, Publikum war gar nicht da, als wir dort gewesen sind. Das Rock'n'Roll-Orchester Magdeburg war auf der Bühne. Das daran erinnere ich mich noch. Ja, das war, ich glaube auch, 1988 und da hatte ich erste Kontakte, habe dann was anderes studiert oder angefangen zumindest, ja auch nicht fertig geworden und wollte dann als Moderator, so wie das manche ja auch gemacht haben, das war ja so mein Steckenpferd. Ja, wir wollen jetzt noch einen Musiktitel spielen und vorher auf jeden Fall die Jingles. Und da habe ich jetzt mir was gedacht. Wir spielen zunächst Jingles ab 1985. Da begann das richtige Programm von DT64. Ja. Das weiß ich, in Thüringen war das am Anfang noch Mono. Da gab es dann so richtig über die FDJ, dass wir uns alle engagiert haben, dass es Stereo wurde, wegen Mitschneiden auch. Ich weiß, irgendwann Billy Idol, die LP, da bin ich nach Leipzig gefahren, damit ich Stereo aufnehmen konnte.
Vor allem für diese Sendung, wie hieß sie denn, wo man
Duett
genau. Rekorder, wo immer eine halbe Stunde eine Westplatte und eine halbe Stunde eine Ostplatte, ohne Moderation, ohne alles. Das war ja unglaublich toll, dass sie das durchgedrückt hatten. Ja.
Genau, Billy Idol, die Platte mit Rebel Yell, ne? Und dann wurde das wiederholt und mein Opa ist mit mir nach Leipzig gefahren.
Ja, ja, also dann würde ich sagen, spiel Rebel Yell, weil Billy Idol war für mich in den 80er Jahren das Ding. Wenn wir in der Disco waren, da wurde ja immer so zwei Runden Pop und zwei Runden das und so. Und dann gab es immer so zwei, drei Runden so ein bisschen punkiger und dann wurde Billy Idol gespielt und da bin ich wie eine Verrückte über diesen, über die Tanzfläche. Also ich habe ja immer schon getanzt so und habe das dann auch in der Disco sehr expressiv sozusagen gemacht. Dann, die haben mich immer so ein bisschen ausgelacht, aber es war mir völlig egal. Und Billy Idol, Rebel Yell war einer meiner Lieblingssongs, ja.
Ja, finde ich auch geil. Also dann spielen wir jetzt Billy Idol, Rebel Yell.
not sleeping, she won't sit and beg. Room where the toddler lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more.
Hey, listen, it's on heaven. Alexa, to go from the 7-Eleven. It's out all night to collect a bed. It's a long ago, it's up his head.
Idol fand ich schon senkrecht. In den 80ern hatte auch ein Poster von ihm an der Wand. Aus der Bravo, die Mädchen hatten Limahl. Ein Limahl-Poster hatte ich auch mal. Da war auf der Rückseite Real Life. Aus Australien, kennt ihr die noch? Send me an Angel. Aber Ungarn müssen wir noch machen, hatte ich gestern angedroht. Der neue Regierungschef vereidigt, es feierten Zehntausende. Versprochen wurde ein politischer Neuanfang. Ohne Öl.
Die aktuelle Energiekrise in Deutschland ist nicht nur eine Folge des Iran-Krieges. Die grüne Energiewende hat die Versorgungssicherheit beeinträchtigt und die Abhängigkeit von Importen erhöht. Die Folge sind rasant steigende Preise und eine sinkende Versorgungssicherheit.
Richtig bestes Wetlana, aber in den deutschen Schlafstuben noch nicht angekommen.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Richtig, Svetlana. Die Antwort des Iran findet Donald Trump völlig inakzeptabel. Er wies alle Forderungen aus Teheran zurück. Auf seiner Plattform Truth Social schreibt er, Zitat, ich habe gerade die Antwort der sogenannten Vertreter Irans gelesen. Das gefällt mir nicht, völlig inakzeptabel. Dann ergänze ich mal, der sogenannten Plattform Truth Social. Kritikfrei sekundiert dies die sogenannte Tagesschau. Irans Forderungen wurden über Pakistan übermittelt. Iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldet, Teheran fordert Ende des Krieges an allen Fronten, auch im Libanon, Stopp der US-Seeblockade, Garantien gegen weitere Angriffe sowie Aufhebung der Sanktionen einschließlich des US-Embargos für iranische Ölverkäufe. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge bot die Führung in Teheran an, einen Teil ihres hoch angereicherten Uran zu verdünnen, den Rest in ein Drittland zu bringen. Hier zeigte sich Russland bereit.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke Svetlana, der fromme Mann traf sich mit dem Leiter des gemeinsamen Militärkommandos, berichten iranische Medien. Er habe neue, entscheidende Anweisungen für eine Fortsetzung der Operationen sowie die energische Konfrontation mit den Feinden erteilt. Khamenei wurde seit Beginn des Krieges in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen. Der israelische Premier Netanyahu erklärte CBS, der Krieg sei noch nicht vorbei. Zitat, Trump hat zu mir gesagt, ich will da rein und ich glaube, dass das physisch machbar ist. Zusammengefasst, der Krieg wird weitergehen, die Wirtschaft zerlegt. Wenn's dumm kommt, werden Perspektiven wie Verhungern oder Erfrieren in greifbare Nähe rücken. In jedem Fall wird der kalte Wind des Kapitalismus so kalt wehen, dass wir uns wünschen würden, unsere Ärsche wären noch nicht so weit aufgerissen.
Morgens zum Frühstück?
Alles, überall. Unter jede, also praktisch jede Unterlage vom Brot oder vom Brötchen ist bei mir Butter.
Im kalten Zustand lässt sich Butter schlecht schmieren, egal wohin, liebe Cineasten und Bertolucci-Anhänger. Verfassungsänderung in Nordkorea. Sollte Kim Jong-un getötet werden, muss die Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea einen Vergeltungsschlag mit Atomwaffen unternehmen. Eine entsprechende Verpflichtung wird in der Verfassung des Landes infolge der Tötung des obersten Führers Irans Ali Khamenei verankert. The Telegraph berichtet mit Verweis auf südkoreanische Geheimdienste. Lasst mich der Lyrik verfallen. Atombombe in der Hand hält Trump fern vom Land, dessen Treiben im Iran und in Venezuela wird wohl ernst genommen. Für den Montag einen erhellenden von Kim Jong-un. Lasst uns dafür sorgen, dass das ganze Land von nationaler Gesinnung sowie einer edlen und schönen Lebensweise erfüllt ist.
Jochi Baegi, 2013 4월 4일, Pyongyang.
Und schon ist wieder Montag in der kleinen Audiodatei, der 11. Mai 2026.
Keinen Krieg gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland!
Frieden mit Russland, so gesichert rechtsextrem werden wir gleich, aber zuvor in die Community. Hörer China 7049 bestärkt mich. Absolute korrekte Agitation und Eisdame Arnulf Wenning, was für goldene nazifreie Zeiten. Hörer Triple Delta, Interview Tino Eisbrenner, Dank dafür. European Peace Project Manifest, Offenbarung des Problems auf negative Weise. Es fehlt etwas ganz Entscheidendes, was auch der Grund ist für den Niedergang der alten Friedensbewegung und der Orientierungslosigkeit der aktuellen. In den 80er Jahren musste eine Friedensbewegung im Westen nicht kapitalismuskritisch oder gar antikapitalistisch sein, denn es gab die sozialistischen Länder. Heute gibt es diese Länder in Europa nicht mehr und der Kapitalismus ist ein anderer als damals. Damit muss eine Friedensbewegung antikapitalistisch sein, sonst bleibt sie in politischer Homöopathie stecken. Das Manifest zeigt dieses leider allzu deutlich. Dazu müssten sich aber alle Beteiligten vom latenten Antikommunismus befreien können, was ich derzeit nirgends feststellen kann. Ich ergänzte darauf, das eigentliche Problem, die Linke gibt sich ja in Teilen antikapitalistisch, lenkt es aber nicht zur Friedensbewegung. Mir völliger Irrsinn. Wie auch das Wirken von Boris Pistorius, SPD.
Das ist richtig.
Der deutsche Verteidigungsminister will Washington um Tomahawk-Lieferung ersuchen. Eigene Mittelstreckenraketen sagten die USA auf deutschem Boden ab.
Was ich immer wieder feststelle ist, und das ist ein deutsches Phänomen, ich bekomme viel rum, aber in keinem Land werden die eigenen Streitkräfte so schlecht geredet wie in Deutschland. Wir sind viel besser als der Ruf.
International hat dieser Ruf aber Dellen bekommen nach den Unregelmäßigkeiten des vergangenen Jahrhunderts. Hierüber würden sich die USA und Russland sehr einig sein, bin ich mir sicher. Pistorius will nach Washington fliegen, berichtet Financial Times. Problem der USA aber auch, sie haben nicht mehr genug Marschflugkörper. Im Irankrieg soll das US-Militär ein Vielfaches der Anzahl verbraucht haben, das sich jährlich neu beschaffen lässt. Laut Financial Times soll Deutschland bereit sein, einen Aufpreis für die Lieferung der Raketen zu zahlen.
Wer soll das bezahlen?
Wer hat das bestellt?
Lernen mit Schlager Jupp Schmitz. Ich sag's euch, wir, die deutschen Steuerzahler. Und im Luftschutzbunker, sofern es überhaupt einen gibt, werden wir auch was davon haben. Übrigens, wenn ich das alles so lese, ob der Russe wie Pistorius und die anderen wahnsinnigen es herbeifantasieren, hier bei uns rumbomben wird. Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass es die Amerikaner selbst machen. Die US-Amerikaner.
Es scheint, als würde die Brandmauer gegen die AfD Risse bekommen.
Oder die AfD definiert am Ende die Höhe der Brandmauer selbst. René Stadtkiewicz, AfD, wird in Zedenik Bürgermeister. Der erste direkt gewählte hauptamtliche AfD-Bürgermeister. Bürgermeister in Brandenburg. Er bekam 58,4% der Stimmen. Es freut sich. Remigrationslähnchen. Lena Kotré.
Liebe Freunde, mich erreichte gerade eben die Nachricht, dass wir in der Stadt Zedenik den ersten AfD-Bürgermeister in Brandenburg stellen werden.
Brandenburger Wahlbestände werden zittern.
Ohne Remigration wird dieses Land immer weiter dem Abgrund zusteuern.
Im speziellen Fall dem sandigen.
Wir haben zusammen den Begriff Remigration geprägt.
Zedenik habe ich mal den Falkenberg getroffen.
Hi, hier ist Falkenberg. Ihr hört Radio Marabu. Europe's Alternative Music.
Na, hoffentlich kein Auftrittsort weniger.
Rassistisch-leninistischen.
Das reüssierte nicht. Und so bleibt letztlich die Frage des Friedens wohl in falschen Händen.
My gentlemen, hier fängt's auch an zu reden. Naja, dann ist es eben so.
Ja, und so bleibt es.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.